Atlantis.
Hallo. Habt ihr gemerkt, dieses Geheule? Das habe ich einfach recycelt von Halloween. Ja. Keine Ahnung. Ich hatte noch gar nicht dran gedacht, irgendwie bei der Halloween-Folge, dass ich dann diese Werwolf-Folge mache und man das einfach weiterverwenden kann. Ja, heute soll es mal, wie angekündigt, um das Spiel, aber auch die TV-Produktion Werwölfe gehen. Und ich ahne schon, es wird wahrscheinlich auch eine längere Folge. Ich hoffe, das macht nichts. Ganz wichtige Sache, also ich werde am Anfang noch nicht zu viele Details verraten und so weiter, aber es kann sein, dass im Laufe dieser Folge doch der ein oder andere Spoiler fliegt, also ich vielleicht doch ein paar Sachen verrate. Das TV-Format lebt schon stark davon, dass man es wirklich von der ersten Episode zur letzten chronologisch durchschaut. Denn es hat eigentlich einen ganz guten dramaturgischen Spannungsbogen, den sie da reinbringen. Denn als Besonderheit, das muss man auch sagen, sie verraten nicht von Anfang an die ganzen Rollen und Details. Also sie weihen einen schon nach und nach in ein paar Sachen ein, die Spieler dort noch nicht wissen. Also man ist ihnen schon an manchen Stellen so ein bisschen voraus, aber ja, erst ganz zum Ende erfährt man dann wirklich auch, was Sache ist. Und ich finde es dramaturgisch extrem gut gemacht. Versaut euch das nicht, indem ihr euch da irgendwie spoilern lasst, oder versaut es euch auch nicht, indem ihr auf irgendwelche Wikipedia-Seiten schaut, wo da schon drin steht, wie die ganze Sache ausgegangen ist. Das ist mein Tipp. Also das heißt, solltet ihr das noch nicht gesehen haben, dann wäre jetzt eine Möglichkeit, diese Folge zu pausieren und dann, wenn ihr das halt gesehen habt, einfach anzuhören. Ja, das Ganze gibt's, ich habe es extra nochmal gecheckt, sowohl in der ZDF-Mediathek als auch in der ARD-Mediathek. Also ja, die Idee ist ja auch sowieso, diese zwei Mediatheken mehr und mehr zusammenzuführen, weil es nicht sinnvoll ist, da so einen Parallelbetrieb zu haben. Es gibt 12 Folgen und ihr findet das Ganze unter dem Begriff Werwölfe, das Spiel von List und Täuschung. Und ja, das Ganze ist, um das mal vorwegzunehmen, als Produktion der Öffentlich-Rechtlichen natürlich ohne Probleme von jedem nutzbar und anschaubar. Das habt ihr auch mit dem Rundfunkbeitrag schon bezahlt quasi, also gerade wenn ihr in Deutschland lebt. Das wurde aber halt auch gerne mal kritisiert von diversen Leuten. Also da gab es eine regelrechte Kampagne, wo sie gegen das Format gehetzt haben. So in das allgemeine Sprachrohr von so Populisten und populistischen Parteien, dass das ja alles ganz schlimm sei, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk machen würde und so weiter. Ich würde das nicht unbedingt unter der Rubrik sachliche Kritik irgendwie abheften, denn natürlich, also ja, man darf sich auch fragen, was muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk denn eigentlich machen, um das an der Stelle mal kurz zu erwähnen. Er macht sehr viele sinnvolle Sachen, also wer das irgendwie per se in Abrede stellt, sorry, aber der disqualifiziert sich von der ganzen Diskussion eigentlich sowieso schon, ja. Da kann man jetzt ganz laut schreien und sagen, nein, ich will das anders, aber ist halt so. Man kann sogar dagegen klagen, das wurde jetzt festgestellt, also ein Gericht, Bundesverwaltungsgericht hat extra festgestellt, doch, man kann dagegen klagen, aber so trivial ist es halt nicht, sich einfach hinzustellen und sagen, ich glaube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht das nicht richtig und deswegen zahle ich nicht mehr. Das ist schon sehr viel filigraner, wie man das Ganze darlegen muss. Und es geht doch nicht darum, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit jeder einzelnen Produktion immer da genau alles abdecken muss, was damit zu tun ist, sondern das ist ein Gesamtpaket, um das es da geht. Und mal Leute, ehrlich, also habt ihr euch früher über Wetten, dass aufgeregt? Das hatte jetzt auch enorme Kosten. Und war das jetzt mehr öffentlich-rechtlicher Rundfunk irgendwie, als es heute so eine Sendung ist? Ja, ich glaube nicht. Und ich persönlich könnte auch auf einige Sachen verzichten, so wie Bundesligaspiele oder andere Sportübertragungen. Ich brauche sie nicht. Auch da fließt Geld hin, wo ich sage, ist das Teil der öffentlichen Meinungsvielfalt? Weiß ich nicht. Ja, aber das ist doch okay. Ja, immer alles perfekt quasi haben zu wollen und immer darauf zu beharren, dass alles exakt so sein muss, wie man das selber nur für richtig hält, das ist kein sinnvoller Umgang. Vielfalt bedeutet, dass es auch ganz viele Dinge gibt, die ich persönlich für irrelevant halte. Ja, also es gibt Radioprogramme zum Beispiel, die ich nicht für so relevant halte. Die sind für mich nicht so relevant. Da gibt es irgendein katholisches Kirchenradio irgendwo. Aber es ist andererseits toll, dass es sowas gibt, weil es eine Vielfalt ist. Also das ist wenigstens mal was anderes als irgendein Pop-Dudelsender. Und also von dem ja durchaus auch einige haben. Also Vielfalt bedeutet eben, es gibt viele verschiedene Dinge und es ist nur natürlich, dass einem nicht alle davon wirklich dann immer zuträglich sind oder für einen relevant sind. Es wäre fatal quasi, wenn es anders wäre. Also gestreamlinete Medien, irgendwie die nur eine Art von, eine Art von Programm und Informationen aussenden, ist genau das Gegenteil eigentlich von Vielfalt und darum geht's. Das heißt, es muss dir auch einiges einfach egal sein oder nicht gefallen da drin. Das ist okay. Und insofern war diese Kritik an den Werwölfen eigentlich eher was, was, glaube ich, kommerziell getrieben ist. Es gibt Konkurrenzprodukte, ja, die kommen auch so aus dem Bereich RTL, RTL Plus irgendwie, die haben ähnliche Formate. Ja, die müssen die halt anders finanzieren, das ist schon richtig. Die können die aber auch halt wiederum anders kommerzialisieren und die stellen die halt ganz anders auf und haben da andere, ich sag mal, Ansprüche an Qualität und Art der Dramaturgie. Ich habe es jetzt nicht geguckt, das sind nicht so meine Sender, die ich so gerne gucke, ehrlich gesagt, weil da eben einiges halt sehr platt und undifferenziert oft drin ist, nach meinem Empfinden, aber will da auch nicht zu viel Zeit drauf verwenden, das immer wieder aufs Neue rauszufinden. Insofern guckt diese Sendungen gerne an, die es dort bei den Privaten gibt. Die können auch total interessant sein. Kann sein, ja. Das kann jeder selber entscheiden an der Stelle. Aber ich denke, daher kam ein Hauptteil dieser Kritik an dieser Werwölfe-Sendung, denn von inhaltlich und Qualität und so weiter, ich sage jetzt mal auch von dem, was man vielleicht so unter dem Vielfaltsbegriff irgendwie abfassen kann, in Kombination mit den ganzen anderen Sachen, kann man da echt kein Problem finden. Also nicht, wenn man rational und sachlich irgendwie da drauf schaut und hinschaut. Und ich meine, das werden wir jetzt mal ein bisschen genauer machen an der Stelle. Wie gesagt, ich finde die Produktion insgesamt gut. Man kann es anders machen, ja. Es ist nicht ganz so reißerisch, wie es vielleicht halt andere machen würden. Es ist nicht ganz so platt. Da werden die Leute nicht so sehr ins Rampenlicht gezerrt und halt entblößt, sage ich jetzt mal, seelisch und so weiter wie woanders. Das ist aber eigentlich ja auch okay. Die haben trotzdem genügend Sachen, wo sie durchaus im Rampenlicht standen damit und Respekt auch an die ganzen Leute, die da mitgemacht haben. Jetzt aber mal so zu den Basics. Also Werwölfe von Düsterwald ist ein Kartenspiel eigentlich. Das kennt ihr wahrscheinlich auch oder ihr habt vielleicht auch eine Variante davon halt ohne das Kartenspiel schon mal gespielt. Das gibt es ewig eigentlich auch diese Ideen, dass man sagt, man hat verschiedene Rollen auf einer Party oder wenn man halt gemeinsam am Tisch sitzt, halt ein Gesellschaftsspiel, wo verschiedene Rollen gespielt werden, bei denen aber nicht alle aufgedeckt werden. Also es gibt quasi Leute, die müssen so tun, als ob sie eine andere Rolle hätten, als sie tatsächlich haben. Und es geht halt auch darum, das herauszufinden und entsprechend halt zu interagieren. Und bei den Werwölfen ist ja das Rollenkonzept einfach. Im Prinzip sind eigentlich alles Dorfbewohner, offiziell. Inoffiziell gibt es aber halt einige, die sind Werwölfe. Und Werwölfe sind natürlich am Tag ganz normale Menschen. Das ist ja das Konzept dieser mythologischen Gestalt. Werwolf heißt übrigens Mannwolf. Also dieses Wer ist halt aus dem Althochdeutschen oder sowas. Ja, Sprache verändert sich ja. Sorry, ist so. Und entsprechend haben wir diese ganzen Sachen nicht mehr ganz so im Kopf irgendwie, aber daher kommt es und das ist eigentlich nur ein Begriff für Mann oder Menschwolf. Ja, also ich meine, das, was wir auch darunter eigentlich so normalerweise verstehen. Und die verwandeln sich natürlich und nachts, also normalerweise in Vollmondnächten halt, laut der Mythologie und so weiter und sonst nicht unbedingt. Und es gibt ja alle möglichen Verfilmungen in diese Richtung, die es ein bisschen unterschiedlich auslegen und interpretieren. Bei dem Spiel ist es halt so, dass immer nachts halt die Werwölfe, die Werwölfe wirklich in die Werwolfsgestalt, in die Wolfsgestalt gehen und jede Nacht ein Dorfbewohner fressen. So, und die Dorfbewohner, die stellen es halt am nächsten Morgen fest, wer denn gefressen wurde, weil die haben halt alle geschlafen. Nur die Werwölfe waren wach und dann sagen sie, oh Gott, okay, wir müssen einen Werwolf unter uns haben. Den müssen wir jetzt finden und eliminieren. Und dann geht es halt darum, dass sie halt irgendwie rausfinden müssen, wer könnte denn der Werwolf sein. Dann wird der Werwolf halt naja, in der harmlosen Variante des Dorfes verwiesen. In der etwas drastischeren Variante wird der halt dann hingerichtet. Auf jeden Fall wird er halt aus dem Spiel genommen. Das Spannende ist jetzt, dass man bei dem Spiel normalerweise in allen Konstellationen eigentlich dann direkt mitkriegt, quasi war es wirklich ein Werwolf oder war es kein Werwolf? Also haben sie quasi versehentlich einen Dorfbewohner getötet oder haben sie erfolgreich einen Werwolf getötet? Und sie wissen auch, wie viele Werwölfe es insgesamt gibt. Ja, also man könnte es ja verschärfen, indem man sagt, du erfährst nicht, ob du einen Werwolf oder einen Dorfbewohner getötet hast und weißt auch nicht, wie viele Werwölfe es insgesamt gibt. So, und dann ist ja die Frage quasi, wie lange machst du weiter, dass du einen Dorfbewohner umbringst? Naja, solange nachts halt irgendjemand gefressen wird, logischerweise, weil dann muss es ja noch einen Werwolf geben. Also so wäre auch eine spannende Konstellation, finde ich. Und das wäre ein bisschen realistischer. Es gibt auch eine Verfilmung irgendwie von den Werwölfen. Ich weiß gar nicht, wie es dann da gehandhabt wird. Ich habe ihn nämlich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, es gibt eine Verfilmung. Ja, und dieses Werwolf-Spiel, wie gesagt, normalerweise mit Karten, da gibt es dann auch so Sonderkarten, also weitere versteckte Rollen, die darf man auch nicht sagen. Da ist man dann kein Werwolf, aber man hat zusätzliche Fähigkeiten als Dorfbewohner. Das ist halt dann eine Seherin, also die kann halt dann, ja, kommt drauf an, welche Variante man spielt, aber entweder eine begrenzte Anzahl hintereinander oder jede Nacht halt, kann sie fragen quasi zu einem anderen Spieler, ob das ein Werwolf oder ein Dorfbewohner ist. Dann gibt es einen Fuchs, der kann irgendwie mehrere Spieler auswählen und erfährt dann, ob darunter ein Werwolf ist. Es gibt auch das kleine Mädchen, was irgendwie, ja, wenn man am Tisch spielt, dann darf es halt irgendwie versuchen zu blinzeln. Also es darf versuchen zu bescheißen, auf gut Deutsch, aber kann auch dabei erwischt werden. Das heißt, es kann vielleicht mitkriegen, wer die Werwölfe sind. Dann gibt es manchmal noch irgendwie so eine Priesterin, die irgendwie Leute schützt, aber das war jetzt zum Beispiel bei der Fernsehproduktion war das jetzt nicht der Fall. Und es gibt noch andere Zusatzkarten, die eigentlich ziemlich witzig sind. Ein paar kommen auch aus der ganzen Fangemeinschaft irgendwie, die sich selber neue Sachen dazu ausgedacht haben. Wenn man da ein bisschen im Internet recherchiert, findet man da so einiges. Der weiße Werwolf finde ich jetzt eine ganz gute Variante nochmal. Ja, aber da gibt es verschiedene Optionen und ja, auf das Kartenspiel ist man eigentlich gar nicht zwingend angewiesen, aber es ist auch nicht teuer und falls man das honorieren will, macht es vielleicht schon Sinn, es zu kaufen oder als Geschenk oder so, ne? Und ich verdiene keinen müden Cent daran, es ist keine bezahlte Werbung hier. Das ist nur meine persönliche Meinung mal wieder. So, und diese Fernsehproduktion, die hat sich jetzt an eine französische Fernsehproduktion rangehängt. Ja, das sieht aufwendiger aus quasi, als es war für die ARD, die das ja produziert hat, weil die haben ein bestehendes Set sich quasi halt eingekauft. Und das, was wir da gezeigt kriegen, also ich hoffe ja mal, ihr habt es inzwischen gesehen, ist wirklich halt nur so dieses Spieldorf. Die wohnen da nicht wirklich. Ja, das ist dafür halt auch ein bisschen zu klein. Also da gibt es ja diese verschiedenen kleinen Hütten, die da im Kreis stehen. Das haben sie eigentlich ganz nett gemacht. Ja, man könnte da drin schlafen. Das Problem ist nur, dass keine Toilette drin ist. Das Erste, was mir wieder auffällt, wo ich sage, Paul, eine Toilette. Was ist, wenn du nachts raus musst? Dann gehst du gerade raus und rennst den Werwölfen in die Arme und siehst dann, wer es ist. Nein, aber die anderen Hütten sind ja verschlossen. Die können nicht einfach raus. Da kann ich nicht aufs Klo. Gibt es einen Nachttopf? Solche Gedanken hatte ich dann gleich natürlich. Aber auch andere Sachen, das funktioniert nicht so gut in diesem Setting und da passiert halt ganz viel außenrum, was wir nicht gezeigt kriegen. Das heißt, die drehen jetzt nicht die ganze Zeit und es ist nicht so wie bei Big Brother vielleicht, wo die sagen, ja, das läuft alles also real ab, sondern gibt es immer wieder Schritte und Sachen, wo sie halt dazwischen umbauen und dann halt nicht am Set sind quasi. Das heißt, wo die Leute auch nicht mitkriegen, wenn da Sachen modifiziert, umgebaut werden, da irgendwelche Leute, die vorher in den Hütten vielleicht waren, dann irgendwie ja, raus oder reingeschleust werden oder dergleichen. Das können die halt alles machen, das kriegen wir nicht mit. Das ist aus diesem eigentlichen dramaturgischen Spielablauf herausgeschnitten und das ist auch völlig okay so, aber das erklärt auch so ein paar Ungereimtheiten, die dann einem vielleicht auffallen, dass man sagt, wie hat sich denn das jetzt verändert? Wie kann denn das sein? Die Idee ist auch hier, dass es mehrere Werwölfe gibt, die das am Anfang erfahren und die zufälligerweise ausgelost werden. Da haben sie extra so schöne Würfel gemacht und so, die ja die eine andere Funktion dann noch haben. Aber Sie können diesen Würfel, glaube ich, wirklich nur an einem so einem Stein öffnen und können selber halt nachgucken, was sie denn eigentlich sind und erfahren es halt am Anfang und ja, drehen sich dann um und gehen wieder zu den anderen zurück und müssen dann sagen, sie sind ein Dorfbewohner. Und da wissen sie aber halt schon, wenn sie ein Werwolf sind. Und ja, das ist der erste Moment, wo man vielleicht jemanden dabei erwischen kann, wie er lügt, weil die Leute halt unterschiedlich reagieren beim Lügen. Und da sind wir schon mittendrin bei der eigentlich ganz spannenden Sache, weil wie funktioniert denn so ein Spiel? Ja, das ist ja kein Strategiespiel, wo irgendwie gewürfelt wird und man mit kleinen Männchen irgendwo auf dem Brett rumrutscht oder bestimmte strategische Punkte da besetzt oder irgendwas dergleichen. Es ist eigentlich ein Spiel, was mit der sozial-psychologischen Interaktion vor allem einhergeht. Das heißt, man versucht halt durch die Körpersprache, die Interpretation der Verhaltensweisen der anderen Leute herauszufinden, ob sie halt zum Beispiel ein Werwolf sind. Also das ist die erste Sache, die man versucht zu erreichen. Ich will wissen, wer ist ein Werwolf. Die Werwölfe wissen es natürlich, dass sie ein Werwolf sind. Und wenn sie sich das erste Mal nachts treffen, dann sehen sie sich auch gegenseitig, weil sie müssen gemeinsam beschließen, quasi welchen Dorfbewohner sie in dieser Nacht fressen. Und das müssen sie halt möglichst leise machen, weil die anderen könnten sie belauschen, theoretisch. Aber genau, das kleine Mädchen könnte durch den Briefschlitz schauen. Also das kleine Mädchen ist nur eine Rolle, das kann auch ein Mann sein. Und die Werwölfe wissen also innerhalb kurzer Zeit, wer die anderen Werwölfe sind und fragen sich dann aber halt eher, wer hat denn vielleicht welche Sonderrolle bekommen? Also wer ist das kleine Mädchen? Von welcher Seite aus werden wir beobachtet? Wen müssen wir vielleicht rauswählen, rausfressen? oder auch die Seherin oder andere Sonderrollen, die da drin sein könnten. Das ist halt das, was sie versuchen eigentlich rauszufinden. Und natürlich will man selber auch nicht in Verdacht geraten. Also weder als einer der Sonderrollen noch als einer der Werwölfe will man in Verdacht geraten. Das ist insofern so das zweite Ziel, was man hat. Ja, und als drittes will man natürlich möglichst unschuldig sein. Also bist du ein normaler Dorfbewohner? Oder auch wenn du eine Sonderrolle hast, willst du möglichst nicht, dass dich die Werwölfe halt fressen. Hast du das Pech quasi, dass du keine Sonderrolle, kein Werwolf bist und so weiter. Ja, da hast du nicht so viele Aktionsmöglichkeiten vielleicht, aber dann versuchst du dich halt eigentlich unauffällig zu verhalten, damit du halt vielleicht als letztes gefressen wirst und man bis dahin vielleicht schon alle Werwölfe eliminiert hat. Gleichzeitig hast du aber ja das Bedürfnis, die Werwölfe rauszukriegen und musst irgendwie rausfinden, wer es sein könnte. Das heißt, du musst vielleicht so ein paar Testballons starten und so weiter. Das kann aber wiederum auffällig sein oder dich in Verdacht bringen. Du versuchst irgendwelche Allianzen vielleicht zu formen mit anderen, dass man sich auf irgendjemand festlegt, weil es gibt nichts Blöderes, wenn man sagt, sie haben die drei Werwölfe zwar identifiziert, aber bei der Abstimmung dann wählt ein kleines Grüppchen quasi den ersten, ein kleines Grüppchen den zweiten und ein kleines Grüppchen den dritten Werwolf. Und das verteilt sich so sehr die Stimmen, dass dann am Ende die Werwölfe, die ja auch mit abstimmen, dann einen Dorfbewohner quasi rauswählen. Ja, weil die, wenn sich zum Beispiel auf jemand einigen, mit dem sie für den sie abstimmen oder sowas, haben sie vielleicht auf einmal mehr Stimmen zusammen. Das wäre ja blöd. Das heißt, du musst eigentlich auch als Dorfbewohner irgendwie halt gucken, ja, wen beschuldigen wir denn gemeinsam? Auf wen einigen wir uns quasi schon im Vorfeld dieser Abstimmung? Weil diese Abstimmung halt so läuft, dass alle gleichzeitig auf jemanden zeigen müssen und du nicht viele Möglichkeiten hast, da irgendwie zu reagieren. Ja, das ist halt ein bisschen tricky alles. Das sind verschiedene miteinander in Konflikt stehende Dinge. Und gerade dieser Aspekt, dass man sagt, man versucht mal auch ein paar Testballons zu starten, um zu gucken, wie die anderen so reagieren, kann dich halt schnell in Verdacht bringen oder dir schnell Probleme machen. Denn worauf achten die Leute? Also es sind ganz viele subtile Sachen natürlich, auf die da geachtet wird. Es sind aber halt auch Dinge, die haben damit zu tun, was so an Gesellschaftskonformitätserwartungen da ist. Und da sind wir jetzt halt ganz spannend in diesem ganzen Psychologiebereich drin und auch in diesem Bereich drin, mit der ganzen Neurodivergenz und auch dieser Konformitätsfolge, die ich schon gemacht hatte. Die Erwartung ist halt, dass die Leute einigermaßen konsistent auch sind. Das heißt, wenn man sich ein Bild macht von einer Person, eine gewisse Vorstellung davon hat, ein Modell entwickelt, dann möchte man auch, dass dieses Modell möglichst halt durchgehend so von der Person präsentiert wird oder gezeigt wird. Dann ist man einigermaßen zufrieden, nicht besonders irritiert, dann interessiert einen die Person vielleicht gar nicht so sehr. Man findet das eher als normal, angenehm, nicht beunruhigend, nicht irgendwie aufregend. Während wenn eine Person halt sehr unterschiedlich reagiert, auf einmal irgendwie total aufgewühlt ist, dann wieder total fröhlich, niedergeschlagen, ist das schon mal irritierend für einen. Dann fällt einem die Person viel mehr auf, was einem viel mehr auffällt, macht einen auch viel mehr verdächtig. Man fragt sich, was stimmt damit nicht? Ja, dann gibt es natürlich auch diese Mutmaßungen, dass man sagt, wie würde sich eine Person wohl verhalten, die ganze Zeit lügen muss oder sonst was? Die macht ja vielleicht auch mal einen Fehler irgendwo, dann verhält sie sich so und das andere Mal verhält sie sich so, weil sie dann die Rolle wieder spielt und dann kommt sie vielleicht da durcheinander und dann ist sie vielleicht inkonsistent. Oder sie ist halt mehr gestresst, weil sie halt ständig halt diesen Druck hat, in sich irgendwas zu unterdrücken. Also fängt sie halt an, irgendwie komisch zu agieren irgendwie, weil sie das halt ja nicht so natürlich dann einfach locker flockig machen kann, sondern halt das immer ja in sich moderiert und übersetzt. Also Impulskontrolle quasi ganz stark ausüben muss, damit sie sich nicht verrät. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber das sind jetzt alles so Unterstellungen an der Stelle, die ich jetzt schon mache. Und das Schöne ist daran, es ist ganz viel natürlich, was Empathie genannt wird, was da eine Rolle spielt. Es gibt dabei zwei Formen von Empathie, um das vielleicht kurz zu sagen, also die man typischerweise unterscheidet. Formen. Ich glaube, man könnte wahrscheinlich schon noch ein bisschen filigraner noch mehr unterscheiden. Es gibt aber die Unterscheidung nach kognitiver und emotionaler Empathie. Also das eine ist quasi, dass ich halt sage, okay, ich kann auf einer eher rationalen Ebene nachvollziehen, was derjenige strategisch so will, denkt, was seine Bedürfnisse sind, worauf hinaus will und so weiter. Und das Emotionale ist eher, dass ich sage, ich kann seine Gefühle irgendwie verstehen und vor allem halt auch auf einer anderen Ebene mitfühlen. Das kann aber auch darüber hinausgehen, dass man sich wirklich mit dem anderen identifiziert und wirklich regelrecht mitleidet, wenn es demjenigen da nicht gut geht. Das ist so die Frage. Also was ist dann noch Empathie wirklich? Was ist schon Identifikation? Oder kann ich auch rational komplett die Gefühle eines anderen Menschen sehen, verstehen, ohne dass es mich direkt tangiert und ohne dass ich da direkt drauf also in mir einen Druck verspüre, quasi sein Leid zu lindern oder das ist ja das Konzept von Mitleid, dass ich mitleide und wenn ich mitleide, dann versuche ich genauso, wie ich für mich Leid versuche zu reduzieren, für den anderen das Leid zu reduzieren. Außer ich finde Leid toll, weil es wird ganz krumm dann, aber natürlich, dann bist du vielleicht in den Bereichen irgendwie von masochistischen Verhaltensweisen irgendwie. Schwierig. Weiß ich nicht, habe ich jetzt da auch nicht so sehr drin gesehen, aber ich habe was anderes eher im Verdacht gehabt, dass ich gesagt habe, es gibt auch Leute, die können sowohl rational, also kognitive Empathie, rationale Empathie, als auch diesen emotionale Empathie ein gutes Stück weit beherrschen, kommen damit klar, aber sind trotzdem nicht von ihren Gefühlen dadurch dran gekoppelt oder sowas, sondern können ganz unabhängig davon dann sagen, ich merke, demjenigen geht es gerade richtig schlecht, wenn ich das hier mache und so weiter. Da mache ich es vielleicht extra oder mache es trotzdem oder ist mir eigentlich völlig egal, ob es ihm schlecht geht. Ich überlege nur quasi, inwiefern das zu meinem Vorteil ist oder nicht. Das heißt, wie du das in dir umsetzt, kann ja auch nochmal rein rational kognitiv sein oder emotional. Das ist ja das Spannende. Also ich habe quasi nicht nur auf der Wahrnehmungsseite, sondern auch auf dem, wie ich das in mir dann quasi umsetze in Handlungen, ja, die Möglichkeit ist rein rational oder stark emotional bis hin zur Identifikation vielleicht irgendwie zu machen. Und Psychopathen wiederum haben eben den, man kann schon sagen Vorteil, dass sie sich emotional nicht dran gebunden fühlen an die Emotionen von jemand anderem. Sie sind nicht dran gebunden, dass sie sich nach dem anderen richten oder sowas, sondern sie können ganz kühl überlegen quasi, wie sie auch die Emotionen von jemand anderem vielleicht manipulieren, wie sie die anderen Leute manipulieren, wie sie sich darstellen. Das heißt, die geraten nicht in Aufregung, nicht unter Druck, die kriegen keinen Stress oder sowas, wenn sie da in solchen Situationen sind, sondern sie können ganz nüchtern und kühl agieren. Und ein Psychopath kann auch sehr neutral wirken oder sowas. Also der ja, der reagiert halt nicht auf Sachen. Also der ist nicht, der erscheint nicht besonders emotional. Also ein Soziopath ist eigentlich jemand, der sehr emotional erscheint, der auch Sachen nicht unbedingt unterdrücken kann, aber der sich halt sehr antisozial verhält. Ein Psychopath ist nicht zwingend antisozial, aber er kann völlig, ohne dass es ihn groß tangiert, ohne dass er Schuld fühlt, ja, ohne dass er Leid oder Schuld irgendwie oder Scham irgendwie fühlt, kann er agieren und kann, wenn er gut ist, trotzdem halt auch die Emotionen von anderen vielleicht erkennen. Und da ist jetzt wieder genauso eine spannende Grenze. Ja, also bei so ganz klassisch geht man eigentlich eher bei Psychopathen davon aus, dass sie halt die Emotionen und das Leid oder sowas von anderen auch nicht wirklich sehen oder verstehen. Sie verstehen es einfach nicht. Sie haben keinen Bezug dazu. Dadurch entkoppeln sie sich halt auch von der Schuld und so weiter an der Stelle automatisch, ohne dass sie da was dagegen groß tun können, weil das, was du nicht erkennen kannst, danach kannst du dich auch nicht richten. Das macht es natürlich besonders problematisch. Auf der anderen Seite gibt es was, das nennt sich den dunklen Empathen, der halt diese empathische Wahrnehmung hat und auch auf der emotionalen Ebene andere sieht und versteht, aber nicht daran gekoppelt ist. Und der sich halt jetzt, dann das auch nochmal zunutze machen kann und halt sehr manipulativ sein kann. Und es gibt tatsächlich so Kandidaten da drin, wo man sich denken mag, okay, vielleicht geht da was in diese Richtung so ein bisschen und wir müssen natürlich jetzt aufpassen. Also wir vergeben hier mal wieder keine Diagnosen. Also dürfen wir nicht, sind fachlich dafür nicht offiziell qualifiziert. Wir können uns Ideen, also Meinungen und sonst was natürlich hingeben, aber auch das ist natürlich ab einem gewissen Punkt ein bisschen, ja, nicht so schön, wenn man über andere Leute da so urteilt und dafür weiß man halt auch einfach zu wenig. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir kriegen da ja auch eine Geschichte erzählt. Also das, was uns da in dieser Fernsehserie gezeigt wird, ist ja nicht die vollumfängliche, ungeschönte Wahrheit, sondern die nehmen ja ganz gezielt bestimmte Elemente da raus, die sie uns zeigen, die sie vielleicht auch extra versuchen zu produzieren. Also wo sie vielleicht schon bei der Produktion so eine Idee im Kopf haben und sagen, ja, jetzt guck doch mal so und jetzt red doch mal darüber und red doch mal darüber oder erzähl doch mal dies oder erzähl doch mal das. Also da wird eingegriffen quasi, also weil ja auch man nicht nur sieht, wie die Leute miteinander interagieren und spielen, sondern man ja auch die Spieler dann unabhängig einzeln nochmal in Interviews und so weiter sieht. Und dadurch haben wir halt eigentlich eine verzerrte Wahrnehmung. Wir sollen halt auch eine Geschichte erzählt bekommen und sollen halt einem gewissen dramaturgischen Narrativ quasi folgen. Das ist auch cool. Für so eine Produktion muss einem auch bewusst sein, dass man halt dadurch so das Gefühl hat, wow, man hat ja total den Durchblick und bei anderen Sachen hat man keine Ahnung. Und ja, das liegt halt daran, was dir gezeigt werden soll. Das ist genau der Effekt, der hier entstehen soll. Der ist da rein konstruiert quasi. Du sollst das Gefühl haben, ich bin ja der Tolle, der da hier irgendwie durchblickt, weil dir halt gewisse Sachen gezeigt werden, ganz bewusst. Und bei anderen Sachen sollst du bewusst im Dunkeln gelassen werden und sollst nicht rausfinden, wer es ist. Du hast aber keinen neutralen Zugang dazu. Den hättest du vielleicht am ehesten noch, wenn du halt dort ein Spieler wärst. Wobei auch dann, ich unterstelle, dass vielleicht so gewisse Kunstgriffe drin sein könnten, die vielleicht gewisse Sachen eher befördern oder vielleicht auch verhindern. Aber da ist noch so der neutralste Aspekt quasi, dass die Spieler untereinander. Das heißt, bei dem, wie wir da diese einzelnen Spieler durch den Fernseher quasi wahrnehmen, müssen wir auch immer ein bisschen berücksichtigen, wie haben die sich denn untereinander wahrgenommen? Also bestimmt es damit, also zusammen, ist es insofern vielleicht auch stimmig. Ja, trotzdem, das, was ich mir jetzt da so an Gedanken mache, das steht nirgends dokumentiert. Das haben die auch vor Ort nicht wirklich geäußert, irgendwelche Diagnosen oder Sachen. Also weder, dass sie es von sich selber aus gesagt haben, noch, dass es andere Mitspieler getan haben. Also sie hatten einen Psychologen dabei, der ja möglicherweise da fit genug sein könnte, dass er zumindest den Gedanken haben könnte, wir haben einen Psychopathen unter uns. Also nicht nur, wir haben einen Werwolf unter uns, sondern wir haben einen Psychopathen unter uns. Das schien mir aber nicht so. Der war in diese Richtung, also auch diese restlichen Typen und was so in diagnostische Richtung ginge, weiß ich nicht, war sehr neutral irgendwie von den ganzen Sachen. Also hat sich gar nicht so geäußert. Wir wissen aber auch nicht, was er genau macht oder wo er genau drin ist oder ja, ob diese Situation da drin halt vielleicht auch was ist für ihn, wo er sagt, da da blickst du dann auch nicht mehr durch. Ja, also wir vom Sofa aus tun uns da halt an manchen Stellen auch einfach leichter als jemand, der da selber drin steckt und eigentlich selber dauernd Angst drum hat, dass er irgendwie hier in Verdacht gerät und dergleichen. Das ist eine völlig andere Situation. So, aber insofern, es ist eine reine Mutmaßung, insofern will ich es jetzt auch gar nicht zu überspitzt sagen, aber ihr werdet beim Angucken vielleicht feststellen, dass es schon einzelne Spieler gibt, die besonders manipulativ auftreten und die besonders stark auch sich von irgendwelchen ja, Schuldgefühlen diesbezüglich oder sowas entkoppeln können. Und das ist halt eine gewisse Fähigkeit. Also die kann auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden und das ist dann nicht immer quasi krass gleich Psychopathie. Und vor allem Psychopathen, ja, das ist ja immer so ein schlimmer Begriff. Das sind dann immer die Serienkiller, Massenmörder und so weiter. Ja, die gibt's schon auch. Ja, es gibt aber auch welche, die nicht diese Diagnose haben. Es gibt aber auch ganz viele Psychopathen, die ein ganz normales Leben führen. Die vielleicht dann eher in irgendwelchen, ja, Vorstandsetagen oder bei den Managern oder sowas irgendwie sitzen. Das ist nicht so unüblich. Also dazu gibt's ein paar Untersuchungen. Die haben halt gewisse Qualifikationen, die sie halt dafür auszeichnen und ja, die erfüllen halt gewisse Kriterien, die man halt auch gerne so sitzen haben will, die sehr rational und kühl entscheiden, denen halt gewisse Sachen egal sind, die sich halt nicht, dass sie ihren Mitgefühl und Schuld oder sowas verlieren, sondern die halt gucken, dass halt die Firma halt irgendwie da Gewinne macht und so und dann halt auch mal, naja, nicht über Leichen gehen, aber die halt, denen es zumindest halt egal ist, wenn sie halt irgendwie Leute entlassen und die vielleicht dann dadurch große Probleme haben, das tangiert die einfach nicht. Das nehmen die nicht so wahr. Und dadurch können die solche Sachen halt machen und haben damit kein Problem. Ja, Soldaten wären vielleicht auch gut. Wobei, es war eine Soldatin drin, die meine ich jetzt hier explizit nicht. Die hat sich nämlich sehr schnell verraten. Das ist, wenn ihr das angeguckt habt, hat die sich eigentlich schon beim ersten Umdrehen verraten, wo sie gesagt hat, ich bin eine Dorfbewohnerin. Und danach so gelacht hat. Und das war eigentlich schon das Zeichen, was gereicht hat irgendwie, wo man sagt, okay, sie überspielt da gerade was. Ja, also Psychologen hatten wir drin. Wir hatten einen Schauspieler hatten wir auch drin. Der sehr witzig, sehr flippig, sehr ja unkonventionell war. Das ist aber dann halt auch aufgefallen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so der erste Punkt, wo ich sage, da könnte auch so eine neurodivergente Eigenart vielleicht so ein bisschen durchgeschlagen haben. Ja, also wie gesagt, das kann ja so ein bisschen in die Richtung gehen, ohne dass es gleich diagnostisch wäre oder sowas. Also das sind gewisse Eigenschaften da. Und es ist auch nicht selten, dass Schauspieler ADHS haben, tatsächlich. Das ist häufig der Fall. Gerade Neurodivergenzen, ja, zum Teil auch in Richtung Autismus sogar. Aber ADHS ist halt eher was, was man gut nach außen bringen kann, wo auch die Aufregung, Spannung, der Druck und so weiter so ein bisschen helfen können. Wo das halt alles vorteilhaft sein kann und man gleichzeitig halt aber auch diese besonderen Eigenschaften hat und man gleichzeitig so ein bisschen quirlig und ja, nicht ganz konventionell wirkt, das ist aber auch oft gut halt im Film. Du willst halt besondere Charaktere, die halt da besonders ja, Dynamik reinbringen und so. Und es könnte ihm hier aber so ein bisschen zu Verhängnis geworden sein, weil er halt dadurch sehr inkonsistent gewirkt hat. Also schwanken quasi, indem wie er ist. Also mal eher niedergeschlagen, mal eher fröhlich und so weiter. Und da wird halt aber jedes kleine Ding halt bewertet. Es wird halt auch geguckt, wie konsistent ist es denn? Auch zur Situation passend. Und das ist halt ein kritischer Punkt, der immer wieder gekommen ist. Naja, sie stehen morgens in diesen Hütten drin und dürfen erstmal nicht raus, weil sie noch nicht wissen, wer denn nachts eigentlich gefressen worden ist. Ja, aber es stehen erstmal alle da, die können sich auch durch die Fenster da sehen. Aber sie wissen quasi, eine von den Türen wird sich nicht öffnen. Aber die anderen schon und die öffnen sich halt so nach und nach erst. Also da ist halt irgendwie so ein fernsteuerbarer Schließmechanismus oder Öffnungsmechanismus drin. Und eine nach der anderen geht halt auf. Und da guckt halt jeder genau auf die anderen und guckt halt, wie reagiert derjenige, wenn seine Tür aufgeht. Weil der Werwolf weiß, dass seine Tür aufgeht. Ja, die Werwölfe fressen nur Dorfbewohner. Der wäre also nicht wirklich überrascht. Und der wäre auch wirklich nicht vorher wirklich im Stress drin. Der hätte vielleicht eher Stress damit, dass ihn die anderen beobachten und wie er jetzt dann reagieren muss. Der würde vielleicht sowas auch bewusst spielen, dass er sagt, haha, ein Glück, Ich bin wieder rausgekommen. Ich bin nicht gefressen worden. Ja, obwohl er selber der Werwolf ist. Also das ist so ein ganz kritischer Moment halt an der Stelle. Da gucken alle anderen hin und das hat auch einigen richtig Schwierigkeit gemacht, dass sie gesagt haben, oh Gott, wie muss ich da reagieren? Und es gab auch einen, ja, das war der Mentalist, der am Anfang als sehr unemotional da wahrgenommen worden ist und dann sehr emotional immer reagiert hat und der halt von sich selber sagt, naja, er weiß auch, wie er andere halt manipulieren kann. Frage, ist das der Psychopath, den ich meine? Nein, genau nicht. Genau der nicht. Er, finde ich, wirkt mehr so in die Richtung. Und wir müssen jetzt auch wieder vorsichtig sein. Aber er hat so gewisse Aspekte irgendwie, wo ich sagen würde, naja, es könnte vielleicht auch so ein bisschen, also sagen wir mal so, jemand, der vielleicht auch im autistischen Spektrum wäre, würde sich vielleicht ein bisschen ähnlich verhalten oder hätte vielleicht auch solche Probleme. Beziehungsweise es könnte sich auch einiges dadurch erklären lassen. Weil er hat eine besondere Wahrnehmung, das zeigt er halt auch auf den Bühnenshows, die er macht und so weiter. Als Mentalist kann er halt auch sehr kleine Details halt wahrnehmen, wenn er halt mit Leuten direkt interagiert in einer kontrollierten Weise, so wie er das steuern kann. Ohne dass er dabei direkt bewertet wird oder sowas. Hier in diesem Umfeld hatte er das Problem, dass er ständig beobachtet wurde. Das hat ihn, glaube ich, extrem unter Stress gesetzt. Und das Problem ist ja wirklich, neurodivergente Leute wirken auf andere halt oft seltsam oder verstörend, weil sie anders mit der Umwelt halt interagieren. Sie nehmen andere Details wahr, sie nehmen andere auch anders wahr. Sie verhalten sich vielleicht auch anders. Sie sind von ihren eigenen Gedanken anders gesteuert oder auch von ihren eigenen Gefühlen. Also typischer Fall, Menschen mit ADHS sitzen halt oft da und ziehen da auf einmal irgendwie eine Grimasse oder sowas. Also runzeln die Stirn oder sagen vielleicht sogar einzelne Worte und sagen, ja, so eine Scheiße. Oder, keine Ahnung. Ja, cool, hast du das irgendwie gemacht irgendwie. Also jemand anders, der da ist und sagt, wie, was meinst du denn jetzt? Und sagen, ach, nix und so weiter. Ja, weil was ist passiert? Ja, das Default Mode Network im Kopf war einfach wahnsinnig aktiv gerade und hat irgendwelche fiktiven Szenarien durchgespielt. Entweder nochmal irgendwelche Episoden aus der Vergangenheit oder irgendwelche Episoden in der Zukunft, um sich schon mal darauf vorzubereiten, zu trainieren. Ja, und hat innere Dialoge und so weiter geführt und Teile davon sind eben halt nach außen durchgebrochen. Also das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, dass man irgendwie träumt und gewisse Sachen halt nach außen bringt, aber da ist es halt noch ein bisschen stärker bewusst gesteuert. Dadurch wirkt man nach außen manchmal ein bisschen seltsam, also verzieht irgendwie die Miene und so weiter. Bei Autismus ist es jetzt nicht unbedingt so, aber das kann auch irgendwie seltsam sein und die haben halt nochmal stärker eigentlich so diesen Effekt, dass sie sehr stark maskieren. Und dieses Maskieren ist halt eigentlich ein ständiges Unterdrücken von irgendwie ihren persönlichen inneren, ja, Gefühlen, die zum Teil sehr stark sind. Also Autisten haben starke Gefühle, ja, und die nehmen auch das Leid und so weiter von anderen irgendwie sehr stark wahr. Im Gegensatz vielleicht zu Psychopathen. Die unterdrücken normalerweise nur bloß die Reaktion halt oder sie kontrollieren sie irgendwie. Und das, was quasi da hier auch passiert sein kann, ist, dass halt sehr stark nach außen versucht wurde zu kontrollieren. Zum Teil da irgendwie, ja, sich derjenige ein bisschen verheddert hat. Aber er halt auch gewohnt war, dass er halt durch, jetzt muss man mal ein bisschen ausholen, Mentalisten, wie arbeiten die? Ja, da gibt es irgendwie dieses verschiedene Reading-Methoden. Also Reading heißt im Prinzip halt rauslesen quasi von irgendwelchen Informationen oder eigentlich bloß merken, wo derjenige auf was reagiert. Und das kann halt sein, dass man sagt, okay, geben Sie mir mal die Hand irgendwie, jetzt gucken Sie mal. Es geht um ihre Geheimzahl, ja, also oder irgendwas anderes, was sie halt nicht verraten wollen oder was halt keiner sonst weiß oder sowas. Und ich werde das mal rausfinden, welche Zahlen da irgendwie drin sind, irgendwie, also indem ich einfach mal sage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, die 7 war dabei, ne, und die 8 war auch dabei, habe ich schon gesehen. Also die so gewisse Impulse setzen und das führt halt automatisch zu einer gewissen Verarbeitung halt im Gehirn. Wenn man halt solche Reize bekommt, die mit irgendwas interagieren, insbesondere wenn es was ist, was man halt vorher aktiviert hat. Also wenn man sagt, okay, verraten Sie jetzt nicht folgende Sachen oder es geht jetzt um folgende Sachen, dann sind die schon mal, die Neuronen und so weiter, die Bereiche schon mal aktiviert im Gehirn. Das heißt, die lassen sich auch leichter stimulieren. Also schon mal das erste Wichtige, dass man im Prinzip so ein Priming setzt. Und dann packt man halt nochmal einen Reiz dazu und sagt halt zum Beispiel diese Sachen auf. Und dann führt das normalerweise zu irgendwelchen Reaktionen oder zu einer Veränderung von Geschwindigkeit bei der Ausführung von anderen Sachen. Das heißt, solche bewussten Blockierprozesse oder sowas, die brauchen auch normalerweise Zeit. Also wenn du jemanden irgendwas fragst und der will aber irgendwas verheimlichen, kann es sein, dass du es ein bisschen dadurch merkst, dass derjenige halt ein bisschen langsamer antwortet, mit einer gewissen Verzögerung, wo du sagst, okay, da müssen uns gerade ein paar Gedanken und so weiter abgelaufen sein. Eine typische Frage, super, ist mir auch schon versehentlich passiert irgendwie, dass ich irgendwie so scherzhaft gefragt habe, ha, bist du schwanger? Und dann nach einer etwas längeren Zeit zurückkam, nein. Ich mir irgendwie dachte, okay. Also das ist keine Riesenverzögerung. Das ist jetzt nicht so, wie ich es jetzt dargestellt habe. Das ist manchmal minimal oder sowas. Aber es ist insofern auch eine sehr gefühlte, intuitive Sache. Und Mentalisten lernen sowas halt einfach. Die trainieren das tatsächlich, die steuern das. Und in einer kontrollierten Umgebung können sie das halt auf der Bühne auch, also wenn sie quasi genau bestimmen, wie die ganzen Sachen ablaufen, können sie das halt auch benutzen, um den Leuten halt alle möglichen Dinge zu entlocken. Da sind die gut. In so einer Spielshow sind sie nicht unbedingt gut. Das ist ein ganz anderes Setting. Sie sind selber viel mehr unter Druck. Sie haben das eben nicht unter Kontrolle und sie müssen sich eher selber die ganze Zeit kontrollieren. Gerade wenn sie halt vielleicht halt so in Richtung Autismus gewisse Tendenzen oder Aspekte vielleicht auch noch haben. Und ich finde, das merkt man schon bei ein paar Stellen ganz gut, wie dann wirklich auch so Gefühle durchbrechen, aber nur in der Situation ohne die anderen Leute halt. Und mit den Leuten ist halt immer eine starke Selbstkontrolle da, die wiederum halt aber auch die anderen irritiert. Und die dann dazu führt, dass die halt denken, okay, das ist komisch, der verbirgt und unterdrückt irgendwas, das ist bestimmt der Werwolf. Oder sagen muss, nein, der verhält sich einfach anders, weil er halt vielleicht ein bisschen autistisch ist und deshalb halt Sachen unterdrückt und so weiter und deswegen gerät halt in Verdacht. Und warum erzähle ich das Ganze jetzt hier? Ich habe lange drüber überlegt, dass ich sage, soll ich überhaupt drüber spekulieren und ich kenne die Leute nicht und das ist ja auch vielleicht alles nur Quatsch und stimmt gar nicht irgendwie zusammen und das muss ja auch immer im Kopf behalten, ja? Also das ist eine Mindermeinung, die ich hier vertrete oder einen möglichen Aspekt. Der ist aber deshalb interessant und auch deshalb unabhängig davon, ob das die Leute wirklich betrifft oder nicht, interessant, dass so ein Effekt durchaus bei Autisten oder halt auch bei dem, was ich vorher erzählt habe, bei ADHS halt wirklich auftreten kann. Also wir haben ja ein schönes Setup quasi, wo man wirklich in so einem Art, wie so ein Reaktor quasi halt das besonders intensiv halt sehen kann, wie so soziale Interaktionen verschiedenste Art halt ablaufen und Menschen irritiert sind von anderen und sie deswegen halt ja verdächtigen oder halt irgendwie sich in ihrer Nähe halt unwohl fühlen, sie nicht da haben wollen, ihnen schlechte Dinge unterstellen. Ja, hier ist es halt ein gewisses Setup mit Rollen, was halt die künstlich halt reingebracht werden. Aber ich kann es in anderen Konstellationen natürlich auch in der Realität haben und da tun sich Neurodivergente tendenziell schwerer. Muss man einfach sagen. Und die scheitern genau an diesen vielen kleinen Sachen, an denen halt andere auch scheitern können, aber an denen scheitern sie halt besonders leicht. Und eigentlich müsste auch die Belastung für sie höher sein. Das heißt, dass sie sich einfach schwerer tun, nicht so sehr entspannen können und dann halt leicht in so eine unterlegene Rolle auch reingeraten. Also in so eine, ja, halt eher zum Opfer werden quasi. Sie eigentlich nichts Böses wollen und eigentlich ja nur, da halt irgendwie überleben oder mitschwimmen wollen und so weiter. Und da haben sie halt verschiedene Möglichkeiten. Sie können das halt offen sagen. Also das ist ja auch passiert in einem Fall. Dann gerät man aber trotzdem in eine sehr unterwürfige Rolle rein, die dann auch von anderen, die deutlich stärker da sind, auch sehr stark kritisiert wird. Und da beziehe ich mich halt ganz... Am Ende erfährt man ja dann wirklich, wer die einzelnen Werwölfe sind und so die Interaktion zwischen den letzten zwei Werwölfen, die man dann quasi so ein bisschen im Rückblick auch sieht, zeigt ganz deutlich, wie da so dieses interne Rollenverhalten zwischen ihnen war. Also wer da der Stärkere ist und wer den anderen kritisiert quasi, dafür, dass er da nicht so funktioniert, wie er funktionieren soll. Weil die Werwölfe unter sich, die wollen natürlich, dass man gescheit funktioniert und hier halt sich nicht als Werwolf hier irgendwie, sondern dass man sich bitte unverdächtig hier verhalten soll. Und wieso kannst du das nicht? Ja, kann verschiedene Aspekte halt haben. Das ist, ja, sehr komplex. Es gibt da sehr komplexe Erwartungshaltung. Auch die Erwartungshaltung, dass ein Schauspieler sich immer jederzeit komplett kontrollieren kann. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Der kann sich in Sachen reinversetzen vielleicht, also die auch ausacten. Aber er ist nicht die ganze Zeit deswegen halt kontrolliert und so weiter. Das ist ja auch normal keine Anforderung, dass ja wirklich über so lange Zeit gedreht wird und du halt in dieser Rolle bist oder sowas. Und das sind halt einzelne Szenen, die gedreht werden. Ah, außer du bist vielleicht am Theater und da musst du vielleicht sowas 2 Stunden am Stück machen oder so. Aber es ist auch nochmal ein ganz anderes Setting. Also, es ist nicht klassisch so, dass das hatte gerade Nebengedanken über Soldaten, aber ich wollte ja bei Schauspielern was sagen. Es ist nicht klassisch so, dass Schauspieler quasi immer so was vorspielen können. Es ist auch nicht so, dass Psychologen immer alles durchblicken. Das haben wir da schön gesehen. Also so diese Angst, die viele Leute haben und sagen, ah, du bist Psychologe oder sowas, dann durchschaust du mich wahrscheinlich total, dann liest du mich, dann analysierst du mich gerade, wo ich sagen kann, das hart gesagt sind die meisten vielleicht gar nicht dazu in der Lage. Die können das auch nur in einem gewissen Setting quasi, genauso wie der Mentalist halt das auch nur in einem bestimmten Setting kann. Manche Psychologen machen ganz andere Dinge, die werten Statistiken aus für irgendwelche Firmen oder sowas, die haben mit der direkten Interaktion von Menschen nur wenig am Hut oder so. Also, das kann man so nicht pauschalisieren, aber es gibt natürlich auch welche, die können das besser. Bloß, das hast du halt in vielen Berufsgruppen potenziell. Und am schönsten fand ich es eigentlich noch, dass doch ziemlich gute Fähigkeiten hatte jetzt die Pokerspielerin. Das darf ich hier mal bemerken. Und ihr seht, wir kommen irgendwie schon peu à peu irgendwie so mehr in so ein paar Details rein, aber ich versuche nicht alles zu verraten. Ja, die Mathematikerin wiederum, die weiß ich nicht. Mit der kam ich auch persönlich am wenigsten klar, aber sie war auch am wenigsten lange drin. Sie hat am wenigsten die Chance, sich vielleicht irgendwie in ein sinnvolles Licht zu rücken oder sowas. Aber sie hat halt relativ am Anfang einige Sachen rausgehauen, wo sie sehr, ja, sich in so eine überlegene Rolle gebracht hat. Also so Sachen gemutmaßt hat über andere und geurteilt hat. Also so wie ich das hier auch mache und was mich vielleicht unsympathisch erscheinen lässt an der Stelle. Aber noch mal ein bisschen krasser, glaube ich. Also fand ich, also wo sie auch gesagt hat, sie weiß das alles mal ganz genau und so weiter. Also so hat sie so suggeriert. Und das hat sie, glaube ich, ganz schnell auf die Abschussliste der Werwölfe gebracht, weil die es ihr geglaubt haben. Ob es nun gestimmt hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber da haben wir halt auch nicht genügend mitgekriegt, dass wir das wirklich sagen könnten. Ja, und andere haben sich halt einfach schwer getan. Also das ist einfach auch eine schwierige Situation und das sind ganz besondere Eigenschaften. Und ich fände es mal spannend, wenn es da wirklich weitere Staffeln gibt, man wirklich dann Leute drin hat, die auch die ersten Staffeln gesehen haben, die sich auch danach so ein bisschen orientieren, die so ein bisschen Strategien vorher schon entwickeln und sich überlegen im Kopf, das Fernsehsystem können quasi, um dann da möglichst gezielt vorzugehen. Weil ich finde, kompetente Menschen lernen da dran. Also die sind in dem ersten Moment, wo sie da drin sind, noch nicht so gut, aber wenn sie dann das zum zweiten oder dritten Mal erleben, werden sie besser. Das heißt, ja, wäre natürlich spannend, einen Mitspieler dann nochmal drin zu sehen. Aber man kann natürlich auch mittelbar dran lernen. Das ist wirklich so. Also das Gehirn lernt auch durch Zuschauen an ganz vielen Stellen. Das lernt sogar, wenn man Sport schaut. Insofern sind wir wieder eigentlich dabei, dass es dann kein öffentlich-rechtlich sollen mehr Sport übertragen. Dann kann man wenigstens vom Sofa aus sein Gehirn mehr an Sport trainieren. Hilft aber auch nur so mittelfiel. Insofern, nein. Trotzdem, wenn Leute sowas angucken, die Werwölfe da als Fernsehumsetzung und dann selber da drin sind, glaube ich, gehen sie da auch nochmal anders ran. Also da könnte man so ganz andere Nuancen nochmal reinbringen. Insofern, ich hoffe darauf, dass sie es weitermachen. Und ja, ich hoffe, dass es bei den Öffentlich-Rechtlichen ist, weil ich glaube, nur dann wird's gut. Sorry, aber so viel Aufwand, wie die halt da auf eine gewisse Weise reinstecken, würde vielleicht ein an Kommerz interessierter Sender da nicht reinstecken. Der würde andere Schwerpunkte setzen und eher gucken irgendwie, dass da andere Arten von Spannungsbögen eher dann irgendwie den Werbeblock stützen oder sowas. Ja, muss er vielleicht halt auch, ist halt Pech, ist halt blöd. Insofern hat aber beides Berechtigung. Ich würde mir trotzdem eher noch wünschen, dass man auch ein bisschen mehr analytische Hintergründe bekommt. Denn bei der Sendung jetzt, das ist mir selber erst gar nicht aufgefallen und nur so subtil eingeflossen, aber nachdem ich darauf hingewiesen wurde, konnte ich es auch nicht mehr überhören. Die Stimme von dem Erzähler aus dem Off ist dieselbe wie bei manchen so Tierpark-Dokus. Es gibt doch da mehrere so Dokus mit, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, Panda, Löwe, Pinguin oder ich weiß nicht was, Elefant, Nashorn, irgendwas. Die haben eigentlich immer dasselbe Konzept, aber da, mindestens in einer von denen ist genau dieser Sprecher, der auch mit, naja, nicht exakt den gleichen, aber schon so ähnlichen Sprüchen und ähnlicher Art von Sprüchen da. Man hat irgendwie dann intuitiv so ein bisschen das Gefühl, man guckt so eine Zoosendung an oder so. Er sagt, naja, also ich meine, es ist eine ganz liebenswerte Stimme und so weiter, aber ja, es weckt in mir ein bisschen falsche Assoziationen, ehrlich gesagt, wenn die in ihren Hütten da eingesperrt sind, man die anguckt und sich dann irgendwie eine Zoosendung dazu irgendwie im Kopf aufbaut. Nee. Stattdessen hätte ich gerne halt wirklich ein bisschen mehr so psychologische Aspekte, aber das sind reale Menschen, denen jetzt quasi dann auch noch öffentlich im Fernsehen, also wirklich viele Leute zu gucken und ja, bei dem Podcast hier ist es halt dann doch ein bisschen überschaubarer noch und ich sage auch immer dazu, dass es halt nicht so ernst gemeint ist und verschwende da vielleicht auch viel Zeit drauf, das immer wieder zu relativieren alles. Das würde da vielleicht etwas zu kurz kommen, insofern muss man da auch aufpassen. Also das sind, ja, keine Ahnung, wie man damit wirklich dann umgeht an der Stelle. Aber es wäre halt spannend, ehrlich gesagt. Oder das müssten halt schon Leute sein, die das halt auch wollen, dass das halt irgendwie deutlich wird, wo man danach halt das dann als Teil des Konzeptes offenbart. Denn solche Sendungen gibt es ja auch. Das sind zum Teil YouTube-Kanäle. Die gibt's, glaube ich, nur auf Englisch, soweit ich das kann. Aber da geht's immer drum, spot the, ja, Psychopath oder spot the neurodivergent oder spot the non-autistic person. Das fand ich auch ganz spannend. Also wo einfach dann so eine Reihe von Leuten stehen, die halt Dinge erzählen, die miteinander auch interagieren, die sich auch Sachen fragen dürfen. Aber halt so ein begrenztes Setting halt von so einer Stunde oder sowas. Und das ist weitgehend halt live komplett mitgefilmt und gezeigt. Und immer zu einem bestimmten Thema. Das ist halt mal das eine, mal das andere, aber oft halt auch so psychische Sachen. Ja, und die anderen sollen halt raten quasi, wer von denen ist der Gruppe zugehörig oder nicht. Und gerade bei den Autisten, wo einer nicht autistisch war, war das sehr spannend, weil man hat einen nach dem anderen angeguckt und gesagt, ja, der schon, die schon, und der auch, okay, und der auch, und eigentlich alle, und ich sagte, ja, verdammt nochmal, wer denn nicht? Wer ist denn am wenigsten auffällig gewesen von denen? Und hat sich nicht so ganz stimmig angefühlt, aber man kam dann halt auf irgendeinen und gesagt, dann muss es wohl, wenn es einen gibt, der nicht ist, dann muss es wohl der sein, ja. Aber war es dann nicht, es war dann jemand anders und da hat sich dann herausgestellt, das war eine, ah Gott, wie heißt das, zerebrale irgendwas? Also wo im Prinzip bei der Geburt halt eine Sauerstoffunterversorgung vorgelegen hat und dadurch gewisse tatsächliche Schäden halt am Gehirn verursacht worden sind und dadurch halt auch ein bisschen anderes Verhalten und so weiter kam. Und das aber durchaus ähnlich zumindest und so ähnlich war wie bei den Autisten, dass auch die Autisten untereinander gesagt haben, ja, die autistische Gemeinschaft, sie akzeptiert dich und wir heißen dich willkommen und so weiter. Wo man auch sagen muss, ja, man unterschätzt halt auch, wie komplex und vielfältig solche Sachen halt sind und wie so Dinge halt auch ineinander greifen und sich immer wieder ähneln können und auch überlappen können halt. Also es ist ja selten so, dass es quasi nur eine Sache gibt. Ich bin der Meinung, es überlappt sich viel, viel mehr und gibt dadurch viel mehr Nuancen und Sachen, als wir oft in der Diagnostik oder in der Therapie oder sowas irgendwie sehen und adressieren. Es gab auch eine so eine Sendung mit einem Psychopathen, den man rausfinden sollte. Und es war sauschwer. Und das ist genau dieser Punkt auch. Ich glaube, es hat keiner rausgefunden. Also ich auch nicht. Ich war sehr überrascht. Und es war dann wirklich... Am Ende haben sie ihn dann gefragt und gesagt, okay, diese ganzen Sachen, die du erzählt hast, weil die sollten dann auch über Privatleben erzählen oder wurden Sachen gefragt und was sie so machen oder irgendwelche Erlebnisse, um halt rauszufinden, wie die so interagieren, wie die so reagieren, auf was sie halt irgendwie vielleicht auch emotional reagieren und so weiter. Und dann haben sie dann gefragt, was von den Sachen, die du erzählt hast, war eigentlich jetzt da gelogen und was war echt? Und er sagt, es war alles gelogen. Alles, komplett. Er hat alles erfunden. Sagt, okay, er hat quasi auch noch das auf die Spitze getrieben, indem er, also die meisten Menschen würden halt Lügen vermeiden. Und das ist tatsächlich vom Gewinner auch bei den Werwölfen der Tipp gewesen, möglichst wenig zu lügen, also möglichst viel sich quasi in die Rolle des Dorfbewohners hineinzuversetzen und dort drin zu bleiben und aus der heraus authentisch zu agieren quasi und möglichst nicht zu lügen oder nicht lügen zu müssen. Kein schlechter Tipp. Komme ich gleich noch ein bisschen drauf. Aber bei einem Psychopathen in dieser anderen Sendung war es halt eigentlich genau das Gegenteil. Der hat halt quasi aus Spaß oder Freude quasi alles erlogen. Ja, nur um halt zu zeigen, ja, kann ich halt, ohne dass ihr irgendwas davon merkt. Ja, und die bestehen halt sogar irgendwelche Lügendetektortests. Also die Lügendetektortests sind eh sehr umstritten und schwierig, muss man sagen, weil sie von sehr vielen Annahmen ausgehen, die nicht immer erfüllt sein müssen. Also es ist eine gewisse Annäherung, aber es ist nicht hundertprozentig sichergestellt. Und das kann sowohl falsche Leute verdächtigen, als auch Leute, die halt in der Lage sind, sehr überzeugend zu lügen, nicht erkennen. Und dazu gehören halt tendenziell auch Psychopathen. Und ja, der war halt einfach nicht erkennbar. Aber jetzt zum Gewinner zurück. Ich sage jetzt mal bewusst noch nicht, wer es ist, falls es doch jemand noch nicht ganz gesehen hat und spielt auch keine Rolle. Ich persönlich, von den ganzen Spielern, die ich da so gesehen habe, habe ja durchaus einige auch verdächtigt. Zum Teil hat getrieben, auch dadurch, wie wir das halt erzählt gekriegt haben, also dargestellt gekriegt haben im Fernsehen. Und ich habe bei ein paar auch überlegt, könnten die sein, könnten die nicht sein. Es gab einen letzten Werwolf, der noch relativ lange gesucht wurde und auch für die Zuschauer unklar war. Und habe mich dann irgendwann festgelegt und gesagt, wen von denen würde ich denn vertrauen? Und dann gesagt, okay, da gibt's halt Spieler, denen vertraue ich einfach auch. Also da bin ich mir eigentlich relativ sicher, das passt. Ja. Einer von denen war dann quasi der resultierende Werwolf. Haben wir auch gedacht, super, ja, toll, sehr intuitiv. Und dazu muss man sagen, auch im Nachgang oder bei den anderen Sachen, es fühlt sich noch nicht mal zwingend so direkt irgendwie psychopathisch an. Sagen wir es mal so, es gibt vielleicht auch diese unterschiedlichen Varianten. Also es gibt Leute, die quasi aktiv das nutzen, um zu manipulieren. Was dann Richtung Dark Empath geht vielleicht. Es gibt aber auch vielleicht Leute, die das halt nur benutzen, um halt nicht erwischt zu werden. Es fühlt sich trotzdem nicht so an, weil einiges halt doch nach emotionaler Reaktion halt auf das Leid von anderen halt ja erschienen ist. Das kann natürlich auch alles gespielt gewesen sein, wäre aber sehr gut gespielt gewesen. Also zu dem, was man da so sieht. Keine Ahnung, was da dann wiederum dahinter gesteckt war oder was da die Fähigkeiten waren, warum halt auch nicht nur die Fernsehzuschauer so lange getäuscht wurden, das hätte ja sein können, dass man einfach die relevanten Szenen nicht zeigt, sondern halt auch die ganzen Mitspieler dort, die quasi den letzten Werwolf halt einfach auch übersehen haben, sehr lange, komplett, also gar nicht die Idee hatten, dass es derjenige sein könnte. Wie gesagt, ich verschleiere es bewusst ein bisschen und sag's nicht. Ja, vielleicht so als Anregung, wenn ihr das mal wieder spielen wollt und eine entsprechende Runde habt oder vielleicht auch eine kleine Gruppe habt, die auf irgendeiner Ferienhütte fährt oder sowas, kann man das natürlich auch spielen. Es gibt auch andere schöne Spiele ähnlicher Art, quasi mit so verdeckten Rollen, die man dann hat. Aber auch da kann man solche Interaktionen halt irgendwie interessant gestalten. Andererseits macht es vielleicht eine sowieso schon von der sozialen Interaktion komplizierten Situation für einige dann halt noch komplizierter, indem man sagt, Gott, das machen wir diese Spiele und diese Rollen und so weiter, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich komme so schon nicht klar damit mit den Leuten und hier mit den Sachen und nach was ich mich hier alles orientieren muss. Insofern seht es vielleicht auch mal andersrum von der Seite, dass wenn solche Gruppen halt da irgendwo zusammen sind, die quasi also genauso ein Spiel spielen, ohne dass sie wirklich ein Spiel spielen, also sie haben genau die gleichen Stressfaktoren und Sachen und Verdächtigungen und wer wen nicht mag oder doch mag oder blöd ist oder als ob man so ein Spiel spielen würde. Und das kann für einige Leute halt echt belastend sein. Das kann halt auch dazu führen, dass man ja dann halt irgendwie komisch ist und dann sich halt lieber rauswählen lässt quasi und sagt, ich will ja nie mehr. Es nervt mich zu sehr. Ich will das auch nicht gleich wieder und ich will nicht so oft auf irgendwelche Familienfeste, wo sowas so ähnlich abläuft. Und wenn man weiterdenkt, auch gerade so kleine, ja, wie heißt das dann, so Kammerspiele oder sowas, also so kleine Inszenierungen, wo ein kleines Ensemble von Leuten halt zusammen auf einem begrenzten Raum halt irgendwie interagiert. Ja, hat man auch oft bei so Psycho-Horrorfilmen oder sowas, wo so auch so verschiedene Rollen und Sachen irgendwie drin sind. Gibt's aber auch in anderen Konstellationen. Das hat auch so einen ähnlichen Flair, so ein ähnliches Setting irgendwie, wo auch zum Teil dann irgendwelche Rollen mit der Zeit erst rauskommen, aber wo die auch eine Interaktion haben. Da ist es aber halt voll inszeniert und insofern auch nochmal schwieriger. Und ich überlege jetzt gerade auch sowas wie Big Brother. In dem Big Brother Haus war ja eigentlich sowas. Fand ich aber brutal viel langweiliger. Also die erste Staffel habe ich noch geguckt, weil ich mir gedacht habe, ja, also am Anfang war es ja total spannend, dass man gedacht hat, die kann man da einfach beobachten, was, wie ist das? Da hat man sich schnell daran gewöhnt. Dann war man halt schon irgendwie mit den Leuten so ein bisschen, ja, quasi per Du. Also das waren halt schon so Leute, die man so kann, da wollte man auch wissen, wie es weitergeht und so. Aber dann, eigentlich habe ich da festgestellt, eigentlich ist es sau langweilig, denen da so zuzugucken. Und das ist halt vielleicht einfach so die Art, wie das halt inszeniert wurde dort. Also insofern Hut ab vor der Produktion, finde das gut. Ich hoffe, wie gesagt, da gibt's nochmal weiter so. Und wenn ihr ähnliche solche Sendungen oder Konzepte kennt, egal ob jetzt auf YouTube oder als Fernsehsendung oder vielleicht irgendwo als Serie, die man sich irgendwo streamen kann oder runterladen kann, wäre ich sehr interessiert, schreibt es ruhig in die Kommentare und schreibt auch gerne, was ihr davon haltet, ob ihr die Sendung gut fandet, ob ihr sie geschaut habt, ob ihr sie nicht geschaut habt, ob ihr es blöd findet, dass die Öffentlich-Rechtlichen sowas machen. Es darf man blöd finden, ja, es ist okay. Ich finde es auch blöd, wenn die Tennis übertragen. Ist okay. Oder ob ihr vielleicht auch die Konkurrenz viel besser findet quasi und für mich den Tipp habt, dass ich die mal dringend angucken sollte und unbedingt ja auch besprechen muss oder lieber nicht. Ja, und wer weiß, vielleicht bin ich ja auch ein Werwolf. Keiner weiß es, sobald hier das Licht ausgeht, irgendwie geht's los. Und das kriegt ja dann zum Glück keiner mit. Nee, Halloween hatten wir ja schon. Alles gut. In dem Sinne, wir hören uns bei den nächsten Folgen.